Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Seit vielen Folgen sprechen wir mit unseren ExpertInnen Julia und Jörn. Diesmal geht es nicht um einen genetischen Begriff, sondern darum, die beiden besser kennenzulernen. Wer sind sie? Wie sind sie zur Genetik gekommen? Und was begeistert sie an der Epigenetik? Julia, nimm uns mal mit an den Anfang. Wann war für dich der Moment, an dem dir klar war, Genetik, das ist mein Feld? Und wie kam dann die Epigenetik ins Spiel?
Ja, super Frage. Das Fach Genetik hat mich schon während meines Studiums interessiert. Ich habe Diplom-Biologie studiert und Lehramt an Gymnasien, Biologie und Chemie und fand immer in der Biologie die Fächer langweilig, die sich mit den weniger molekularen Themen beschäftigt haben. Also ich war von Anfang an eher in der Molekularbiologie interessiert und an den chemischen Prozessen und fand das hochspannend, wie so ein komplexer Organismus wie der Mensch es schafft, Informationen zu speichern und auch so unterschiedlich zu nutzen und wie das im Kontext von Gesundheit und Erkrankung zu sehen ist. Und habe mich dann entschieden, auch meine Diplomarbeit in so einem genetischen Thema anzugehen. Habe mit Hefe gearbeitet, um dort einen Transkriptionsfaktor besser zu charakterisieren und wie sich eine bestimmte Domäne in diesem Faktor auf die Genregulation auswirkt. Und bin dann über die Hefe meiner Doktorarbeit zu mehr Interaktion gekommen auf dieser molekularen Ebene. Wie arbeiten diese verschiedenen Informationsspeicherebenen in der Zelle zusammen? Was gibt es für einen Crosstalk? Wie robust ist auch dieses System gebaut, um die Informationen dann in auch so einfachen Zellen wie den Hefezellen weiterzugeben und da das Leben zu sichern?
Jörn, wie sieht's bei dir aus? Ist es bei dir ähnlich wie bei Julia oder war es anders?
In den Anfängen meines Interesses für Biologie waren die molekularen Prozesse noch gar nicht so tief ergründet. Das fing an in Amerika, vielleicht in den 60er Jahren, in den 70er Jahren. Und das hat mich genauso fasziniert, wie Julia das beschrieben hat. Also dieses Warum und wie funktioniert etwas in Zellen im Körper drin, biochemisch, chemisch zu verstehen, das hat mich immer schon fasziniert. Und dann bin ich eigentlich durch verschiedene Zufälle zu dem Thema Epigenetik gekommen, weil das war damals noch überhaupt nicht auf dem Tapet. Das gab es kaum. Das war so, dass die Forschung, in die ich reingerutscht bin, als junger Student, sich mit Bakterien beschäftigte und deren Kampf gegen Viren. Und dieser Kampf gegen die Viren wird epigenetisch ausgefochten. Und das sind Dinge, die mich dann erstmal begleitet haben und dann bin ich umgeschwenkt in die Epigenetik für den Säuger, für den Menschen oder für das Modellsystem Maus. Und das waren quasi die ersten Momente, die ich dabei erlebt habe, war über das Zusammentreffen mit Personen, die das sehr spannend darstellen konnten und die heute noch für mich gute Freunde sind, mit denen ich halt immer noch im regen Austausch bin, aber die mich quasi in dieses Feld reingebracht haben. Das hat sich dann eigentlich eigenständig dynamisch entwickelt. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, das Thema Epigenetik in den 80er Jahren, 90er Jahren noch, war in Deutschland nicht besonders beliebt. Das war eher im angelsächsischen Raum schwer im Kommen in den USA, aber in Deutschland gab es eine eingeschworene Genetikgemeinde, die meinte, dass Epigenetik nur Voodoo ist. Und dass man sich damit nicht beschäftigen müsse. Und das ist mir auch immer entgegengebracht worden als Argument. Das ist dann komplett umgeschwenkt seit den 2000er Jahren und spätestens seit der letzten Dekade ist es halt ein Thema, was ein Querschnittsthema in der gesamten Biologie und biologischen Forschung ist.
Und dich hat das nicht abgeschreckt, dass so viele gesagt haben, das ist Voodoo, du hast da trotzdem dran geglaubt. Und
genau, ich habe dann gedacht, lass uns doch mal reinschauen, lass uns doch mal beweisen, was da eigentlich war und was Dichtung ist. Aber ich habe immer den kritischen Blick behalten und ich verstehe auch die Kolleginnen und Kollegen der damaligen Zeit, dass sie das kritisch gesehen haben, weil vieles ist auch in den Anfängen erst immer deskriptiv gewesen. Es hieß zum Beispiel für uns am Anfang, Epigenetik ist ein Fach in der Genetik, von dem es mehr Übersichtsartikel als Primärartikel gibt. Das heißt also, es wird mehr darüber geredet, als dass wirklich was produziert wird. Das hat sich aber im Laufe der Zeit dann ergeben. Ja, geht weiter. Das ist ein spannendes Thema. Und ich würde es heute wieder machen.
Julia, wie sieht's bei dir aus? Würdest du dich auch wieder dafür entscheiden, für den Weg?
Ja, unbedingt. Und was ich gut finde an der Epigenetik ist wirklich, was Jörn sagt, diese Breite, die sie ausmacht. Und mein Weg hat ja da auch unterschiedliche Aspekte dann nach und nach beleuchtet. Wie ich gesagt habe, habe ich mich in meiner Doktorarbeit dann auch mit Hefe beschäftigt. Die ist ja evolutionär so hoch konserviert als einfachste eukaryotische Zelle, dass man sich da die Verpackungsstruktur, also das Chromatin, anschauen kann und ganz viel für den Menschen lernen kann. Die grundlegenden molekularen Strukturen sind fast identisch und es ist möglich, mit Hefe ganz elegante Versuche zu machen, um viel für den Menschen zu lernen. Aber man kommt natürlich dann auch wieder an die Grenzen. Also man kann Umwelteinflüsse auch nur bedingt untersuchen, zumindest die relevant sind für den Menschen in Hefezellen. Da braucht man dann andere Systeme. Und so hatte ich das Glück, dann nach meiner Doktorarbeit an die Humangenetik in Tübingen zu wechseln, die sich sehr stark mit Tiermodellen im neurodegenerativen Kontext beschäftigt hat und molekularen Prozessen dahinter. Dann bin ich so eher in dieses Forschungsfeld reingekommen, was sich tatsächlich mehr mit Umwelteinflüssen und der Interaktion mit genetischen Prädispositionen beschäftigt in Gesundheit und Erkrankung. Da eignen sich Tiermodelle, aber natürlich auch menschliche Zellsysteme, um das anzuschauen. Und das Wissen, was ich aber während meiner Doktorarbeit mir angeeignet hatte, war übertragbar. Und das finde ich spannend, dass es so einen Satz von Werkzeugen gibt, die man erlernen kann und dann ganz breit anwenden kann. Da zählt neben dem Labortechnischen natürlich auch die Auswertung. Und das ist das, was ich rückblickend, wo ich sehr dankbar bin, dass ich sehr früh dann schon auch in dieses Feld reingeschubst wurde, ins kalte Wasser springen musste, um die Auswertung auch selbst mit anzugehen. Und ich würde jedem empfehlen, der auch am Anfang der Karriere noch steht, da mutig zu sein und auch über den Tellerrand ein bisschen zu schauen und sich darauf einzulassen, neben den labortechnischen Fähigkeiten natürlich auch so ein paar Analysefähigkeiten anzuschaffen, weil das hilft heute noch auch zur Einordnung von Daten, auch wenn wir keine Bioinformatiker geworden sind, aber auch in der Kommunikation mit diesem interdisziplinären Feld mit anderen Akteuren ist das hilfreich, wenn man zumindest ein gewisses Grundwissen hat. Und das finde ich toll in der Epigenetik, dass man da so breit das anwenden kann und so viele Kollaborationen damit auch aufbauen kann.
Ihr hattet ja angesprochen, dass ihr zu unterschiedlichen Zeiten in die Biologie, Genetik, Epigenetik reingekommen seid. Wenn ihr auf eure Anfänge schaut, Jörn, bei dir war es ja noch viel handwerklicher. Also da wurde vieles händisch im Labor gemacht. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das damals war?
Naja, du bist halt viel mehr damit beschäftigt gewesen, deine Experimente vorzubereiten und das, was du experimentell durchführen möchtest, selber sozusagen zusammenzumischen, so müsste man das schon sagen. Das sind ja letztendlich immer Laborprozesse, wo flüssige Substanzen miteinander gemischt werden und wir dann irgendeine Reaktion erwarten und dann da was rauslesen. Heutzutage ist es so, dass es für viele dieser Tätigkeiten bereits fertige Bausätze gibt, die man kaufen kann und die man eigentlich nur noch anwendet. Man versteht die Logik des Experiments noch, aber das, was dahinter passiert, biochemisch wird häufig ja nicht mehr ganz so tief gelehrt, so würde ich das mal sagen. Das hat sich geändert. Aber dadurch hat sich natürlich halt auch was Positives ergeben. Man kann viel mehr Daten produzieren und man kann mit diesen Daten jetzt versuchen zu arbeiten. Und im Prinzip hat sich die Welt in den letzten 10, 15 Jahren komplett für uns verändert, da wir einfach mit den modernen Sequenziertechnologien, die wir ständig benutzen, Daten produzieren können, die uns epigenetische Einblicke geben, die wir früher nicht bekommen konnten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt dabei gewesen.
Julia, du bist ja zu einer späteren Zeit gestartet, in der wahrscheinlich schon Technologien wie Next Generation Sequencing, also moderne Sequenziermethoden zur DNA-Analyse schon greifbarer wurden. Wie hast du das denn erlebt?
Als ich mit meiner Doktorarbeit gestartet habe, 2006, ist im Prinzip schon ein großer Sprung nach vorne, ein Quantensprung tatsächlich passiert gewesen in Next Generation Sequencing. Es war zu dem Zeitpunkt immer noch wirklich teuer. Also es hat noch nicht die Anwendung gefunden gehabt, nicht in die Humangenetik und auch nicht so umfassend in die Grundlagenforschung. Da musste schon noch relativ viel Geld in die Hand genommen werden für die Datenproduktion. Ich habe während meiner Doktorarbeit dann eher noch mit Arrays gearbeitet, die ja auch ein großer Fortschritt waren, wo man für viele Bereiche im Genom dann auch auf einmal mit einem Schlag Informationen bekommen hat. Die waren zu dem Zeitpunkt noch günstiger als die Sequenzierung, aber das hat sich dann spätestens mit meinem Postdoc geändert. Da waren die Kosten der Sequenzierung so enorm gesunken, dass die Arrays mehr oder weniger vom Markt verschwunden sind. Sie werden immer noch genutzt. Einige spezielle Arrays sind auch ideal für epigenetische Analysen. Aber wir sehen schon, dass die Sequenzierung da die Arrays verdrängt hat und es jetzt ermöglicht für uns in Forschungsprojekten, wie Jörn sagt, da genomweit tolle Daten zu produzieren, die einfach reichhaltig sind, mit denen wir oft erstmal vornehmlich die Hauptfragestellungen beantworten können, die wir in dem Projekt angehen, aber die oft auch neue Hypothesen erlauben und eine Grundlage schaffen, um weitere Fragen gleich mit zu beantworten oder neue Ideen zu entwickeln und neue Perspektiven darüber auch zu eröffnen.
Wenn du die Frage nach den Anfängen stellst, dann ist das auch mal eine Frage, wie entwickelt sich eigentlich ein Feld und ein Wissen in dem Feld? Und für mich war zum Beispiel ganz wichtig während meiner eigenen Forschungszeit, dass ich mit ganz, ganz vielen Menschen zusammengearbeitet habe in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das ist vielleicht ein bisschen untypisch. Es gibt viele Forscher, die bleiben ihre Zeit ihres Lebens an einem System und versuchen das immer besser zu verstehen. Meine Philosophie war ein bisschen andere. Die Epigenetik eigentlich in allen möglichen Feldern der Biologie zum Leben zu bringen. Und dadurch habe ich mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet. Also Menschen, die mit Pilzen arbeiten, Menschen, die mit Pflanzen arbeiten, Menschen, die mit irgendwelchen anderen Modellorganismen arbeiten, aber dann später natürlich Maus und Mensch auch. Dazu kommen Bakterien, wie ich am Anfang gesagt habe. Und habe immer versucht, dieses Thema Epigenetik zu sehen und zu fragen, was kann der Beitrag sein, um eine bestimmte Fragestellung anzugehen, besser zu verstehen. Und da haben sich sehr, sehr interessante Sachen raus ergeben. Das war aber auch am Anfang relativ einfach. Früher hat man quasi die Epigenetics-Community der Welt gekannt, persönlich gekannt. Da sind bei den Meetings vielleicht, sagen wir mal, 200 Wissenschaftler zusammengekommen, aber die hat man alle dann auch gekannt und das sind auch diejenigen, die dann viele Sachen vorangebracht haben. Heute ist es so, dass jedes Subgebiet der Epigenetik allein 200 Leute zusammenbringt. Das heißt, es ist explodiert in der Menge an Artikeln, Forschungsarbeiten, aber auch Laboren, die weltweit sich damit beschäftigen. Und dementsprechend ist es wie in vielen anderen Fällen auch, das wird immer spezialisierter.
Das heißt, man muss sich als Forschender auch spezialisieren. Man kann nicht mehr allgemein Epigenetiker sein, sondern es ist ganz wichtig, sich heute innerhalb der Epigenetik auf ein Feld zu konzentrieren.
Ja und nein. Ich glaube schon, man sollte schon versuchen, einen allgemeinen Überblick zu behalten, weil man aus diesen anderen Organismen und anderen Studien immer sehr viel lernen kann. Es war am Anfang so, dass also grüne und rote Biologen, das heißt solche, die sich mit Pflanzen beschäftigen und solche, die sich mit Tieren beschäftigen, dass die eigentlich selten miteinander reden. Aber in unserem Feld haben die ganz viel miteinander geredet und dadurch halt auch ganz viele neue Konzepte entwickelt, die dann wieder in die grüne oder rote Biologie mit eingeflossen sind. Und das war schon ganz, ganz spannend am Anfang zu beobachten. Auch die Hefesachen, die Julia beschreibt, die sind von enormer Grundlagenbedeutung gewesen für das, was wir heute in der Epigenetik für den Menschen machen.
Und dadurch, dass das Feld so breit geworden ist, gab es auch unglaublich viele technologische Fortschritte und Entwicklungen von Bulk-Analysen, wo man sich das ganze Gewebe oder viele ein Gemisch von Zellen anschaut, hin zu Einzelzelluntersuchungen zum Beispiel, die so schnell vorangeschritten sind, meiner Meinung nach auch, weil sich eine breite Community damit beschäftigt hat. Und ich glaube, das auch nochmal, um deine Frage zu beantworten, muss man sich spezialisieren. Ja und nein, würde ich genauso antworten wie Jörn. Ich denke schon, dass man sich technologisch spezialisieren sollte und da den Anschluss nicht verlieren darf und gucken muss, dass man da die neuesten Technologien mit aufgreift, die dann aber wiederum breit angewandt werden können. Also man muss vielleicht eher Experte auch in einem Ansatz und in einer Technologie werden, die dann ganz unterschiedliche Fragestellungen aus verschiedenen Bereichen beantworten kann.
Wenn ihr mal an euren Arbeitsalltag denkt, wo liegen denn die größten Herausforderungen für euch?
Mit dem Computer umgehen. Na, ganz platt gesagt. Also sprich, mit den großen Datenmengen umgehen zu lernen, bedeutet sich halt auch in ganz andere Wissensgebiete einzuarbeiten. Und die standen nicht unbedingt auf der Agenda meiner Ausbildung, als ich angefangen habe, sodass ich immer versucht habe, mit einem laienhaften Wissen mich da durchzuschlängeln, was aber ganz gut geklappt hat. Aber ich gebe an die nächste Generation immer weiter und an die Studierenden, fangt so früh wie möglich an, euch im Bereich der Bioinformatik weiterzubilden. Und vor allen Dingen, habt keine Angst vor Mathematik und Statistik, denn das sind Dinge, die werdet ihr rund um die Uhr brauchen, aber ihr werdet sie auch können, die kann man lernen.
Ja, was ich auch mal als eine große Herausforderung sehe, ist, geistig mit diesem Feld mitzuhalten. Dadurch, dass es so viel Bewegung gibt, dass es so viele neue Erkenntnisse täglich gibt, die alle auch dann wieder zusammenhängen, ist es nicht trivial, da den Überblick ständig zu behalten. Also, wie ich gesagt habe, man kann sich hier ja nicht spezialisieren auf ein enges Feld und dann muss man das weiter verfolgen, sondern man muss ja schon versuchen, weil das so interdisziplinär ist, auch in alle Bereiche mal reinzuschauen. Das hilft natürlich auch, über den Tellerrand zu gucken und sich neue Ideen dann aus den Bereichen zu holen. Das macht es aber auch anstrengend, wenn man nochmal zurückkommt zu den Konferenzen, die Jörn angesprochen hat. Es gibt so eine Vielzahl von tollen Meetings, wo ich gern hinfahren würde, wo man die neuesten Erkenntnisse dann diskutieren kann, aber es ist logistisch einfach ein Riesenaufwand und nicht machbar, da wirklich in der Breite das konstant durchzuhalten. Das heißt, da sehe ich eine große Herausforderung, in diesem breiten Feld sich da ständig up-to-date zu halten.
Und gleichzeitig denke ich mal, wenn man ein bisschen in die Zukunft blickt, was ist der Stand jetzt und was kommt in der Zukunft auf uns zu? Die Epigenetik wird ein Kernbestandteil der Genetik sein und auch für viele biologische Fächer von großer Bedeutung sein. Aber sie wird immer mehr subsumiert werden in das, was man eine integrative Biologie nennen könnte. Das heißt also, Daten aus unterschiedlichen Bereichen werden miteinander kombiniert und werden zusammengeführt, um Fragestellungen ja umfassender, systemischer anzuschauen. Also das System wirklich zu verstehen und nicht nur einzelne Teile. Da ist dann die Epigenetik ein Teil, aber der Epigenetiker der Zukunft muss viel breiter denken lernen.
Wenn ihr mal auf euch schaut und euren Beruf, hat er euch auch einen neuen Blick auf eure Umwelt oder auch auf euch selbst gegeben? Und gab es vielleicht auch Zeiten, in denen ihr mit eurer Disziplin gehadert habt?
Ja, vielleicht kann ich anfangen. Natürlich gibt es in jedem wissenschaftlichen Leben immer Durststrecken. Jeder, der eine Doktorarbeit gemacht hat, weiß, dass man sich an einigen Tagen fragt, warum mache ich das? Und immer wieder das große Ganze sehen muss, damit man durchhält. Also es gibt durchaus verständlicherweise die Phasen, wo man das hinterfragt und wo es scheinbar auch unmöglich ist, sich Datenanalyse zum Beispiel so umfassend hinzugeben, dass da am Ende irgendwas Vernünftiges rauskommt. Also ich kann da, es gab schon einige Phasen, wo ich gedacht habe, boah, Wahnsinn, jetzt hier weiter durchzuhalten. Aber rückblickend, glaube ich, ist es ein sehr bereicherndes Feld. Und jede Phase an sich hat natürlich auch ermöglicht, was Neues auszuprobieren. Und erst rückblickend kann man auch verstehen, wie sich daraus dann die Dinge ergeben haben und wie dann Chancen entstanden sind, die vielleicht auch gar nicht planbar waren. Und deswegen ist dann eher die Schlussfolgerung, da auch mutig mit umzugehen. Nicht, so ein Forschungsfeld ist einfach nicht planbar, so eine Karriere ist auch nicht planbar. Man muss jeden Tag die Überzeugung haben, das, was ich mache, mache ich gern. Das ist schon fast hobbyartig, der Wissenschaft nachzugehen mit allen Herausforderungen. Und wenn man diese Begeisterung finden kann, kann man auch lange Durststrecken dann überstehen.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Das ist sicher eine große Schwierigkeit, generell in der Forschung. Zwischen Erfolg und Erkenntnis kommen lange Durststrecken und viel Arbeit auf einen zu, über die man nur zu diesen neuen Erkenntnissen kommen kann. Aber wenn man das mag, macht das Spaß. Weil langfristig gesehen ist das eine ungeheure Freiheit, die wir verspüren können in dem, was wir tun. Ich mir kaum vorstellen kann, in irgendeinem anderen Beruf, außer vielleicht künstlerischen Berufen, wo auch der Frust und der Erfolg sehr nah beieinander liegen, häufig. Genauso wie in der Wissenschaft. Aber generell gilt es wirklich schon so, dass die Rahmenbedingungen für die Wissenschaft entsprechend gestaltet sein müssten. Und ich sage bewusst müssten, weil da ist Verbesserungsbedarf gegeben. Wir bräuchten eigentlich viel mehr Unterstützung für Grundlagenforschung. finanzielle Unterstützung, aber auch Unterstützung der Menschen, die von der Forschung was erwarten. Also die Neugier wirklich auch als Laie zu haben, was wird da eigentlich in der Forschung gemacht und wie kann man das verstehen und wie kann man das auch kritisch von außen ein bisschen mit begleiten. Ich denke, das sollte in Zukunft viel, viel mehr ausgebaut werden. Und ich glaube, dass das auch deutlich zunehmen muss in Deutschland. Wir sind da ein bisschen zurückhaltender als im angelsächsischen System, wo die Menschen eigentlich viel mehr Interesse zeigen für das, was Forschung eigentlich ausmacht, weil sie das einfach spannend finden. Bei uns ist es immer so, es muss gleich sich ausdrücken in irgendeinem Erfolg. Und der Erfolg muss ein Produkt sein, der Erfolg muss ein Karrieresprung sein, der Erfolg muss ein Titel sein. Aber der Erfolg ist vielleicht auch eher die Erkenntnis und das Miteinander weiterkommen. Und das sollte in unserer Gesellschaft doch zunehmen. Und ich habe es in meinem Berufsleben häufig erlebt, dass es einfach tolle Momente gab. Einer der schönsten war ein öffentlicher Vortrag in Heidelberg vor einem Saal von 400-500 Menschen. Die kamen am Sonntagmorgen, statt in die Kirche zu gehen, hörten die sich etwas an über Epigenetik. Und man konnte die Stecknadel fallen hören, so konzentriert und ruhig waren die Menschen. Das war einfach ein bewegender Moment, das Gefühl zu haben, Forschung, die du erlebst, kannst du auch zurückgeben.
Julia, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch ein Erlebnis, das du nicht mehr vergisst, also irgendein Highlight aus deinem beruflichen Leben?
Ja, da gibt's sicherlich viele zu nennen. Ich mochte immer auch die Lehre an sich und hatte ja auch angefangen, Lehramt an Gymnasien zu studieren. Und finde es hochspannend, wenn Menschen vor einem stehen und sitzen und zuhören und man das Gefühl hat, da ist wirklich Interesse da. Und das fängt ja ganz früh an. Ich habe an der Universität des Saarlandes Kinderuni halten dürfen. Und da waren auch bei bestem Wetter, es war wirklich 30 Grad Schwimmbadwetter, 2 Tage vor den Sommerferien. Dieser Hörsaal war voll mit Kindern. Da waren über 200 Kinder, die gerne was zu Genetik und Epigenetik lernen wollten, die aufmerksam zugehört haben und tolle Fragen gestellt haben. Und gerade auch diese Vorbereitung auf die Kinderuni hat mir sehr geholfen, das Thema nochmal ganz anders zu denken. Denn wir gehen ja oft davon aus, dass Dinge einfach so gegeben sind und man das gar nicht nochmal erklären muss. Aber wenn man es nochmal wirklich runterbrechen muss und versuchen muss, einfach darzustellen, lernt man für sich. Also ich habe für mich am meisten gelernt aus dieser Vorbereitung der Vorlesung und war wirklich angetan davon, wie begeistert die Kinder waren und mit welcher Freude sie dann auch das wahrgenommen haben. Das war toll.
Nach all den Jahren in der Epigenetik, welches Fazit zieht ihr?
Sie ist ein wichtiges Feld in ganz, ganz vielen Bereichen der Biologie. Sie wird sich weiterentwickeln, wie das jedes wissenschaftliche Feld tut. Sie wird sich wesentlich verbreitern, aber auch intensivieren im Bereich der Datenanalyse. Und ich gebe ihr eine ganz, 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 ganz wichtige und positive Zukunft.
Ja, da kann ich zustimmen und unterstützen. Ich glaube, das sind auch noch viele offene Fragen im Feld, viele spannende Themen, die auch ganz direkt übertragbar sind auf Gesundheit und Erkrankung. Zum Beispiel, wenn es um geschlechtsspezifische Biologie geht und das gehäufte Auftreten von Erkrankungen entweder in Männern oder Frauen, da wurde bisher relativ wenig zu geforscht beziehungsweise nicht koordiniert dazu geforscht. Und ich glaube, auch hier spielt die Epigenetik eine wichtige Rolle, um da Unterschiede zu verstehen. Und wir können sie aber nur im Kontext wahrnehmen. Und deswegen, glaube ich, muss man das Feld als interdisziplinär auch wahrnehmen und die Zusammenarbeit mit den benachbarten Feldern weiter ausbauen, damit man zu den wichtigen Erkenntnissen kommen kann.
Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute hier wart und uns so viel über euch erzählt habt und eure spannenden Lebensläufe und Gedanken. In der nächsten Folge geht's um den Buchstaben X. Da ist Julia wieder zu Gast und wir sprechen darüber, warum die Bluterkrankheit in den Königshäusern so verbreitet war.